Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Wir melden uns heute am Brückentag mit einer Ausgabe zum Brückentag. Sprachnachrichten wollten uns die faulen Berliner leider nicht schicken wegen Brückentag. Wir machen das Beste draus. Mein Name ist Anke Mürre. Für die Brückenwitze zuständig ist heute Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold.
Berliner und Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Tja, Lorenz, alle machen Brückentag. Ann-Kathrin ist auch nicht da.
Wir Deppen sitzen hier rum.
Ja, wir sind ganz alleine. Selbst unser Kaffeedealer um die Ecke macht heute irgendwie kommentarlos zu. Und ja, so als würde die Welt stillstehen und niemand möchte mit uns sprechen, ist ein bisschen schade. Aber ja,
ich bin auch noch am Überlegen, ob ich mit dir jetzt hier sprechen will.
Ja, Twitter ist jedenfalls voll davon, Leute posten.
Dass sie vergessen haben, dass Brückentag ist.
Ja, und im leeren Büro alleine sitzen, vielleicht sind sie aber auch im Homeoffice stecken geblieben oder so. Ja, Brückentag, der Historiker Joachim Telgenbüschen arbeitet heute natürlich wie an jedem Brückentag und hat bei Twitter wieder an die deutsche Faulheit erinnert, die wir heute direkt bestätigt sahen. 1993 sagte der damalige Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, Horst Siebert, im Stern-Interview, die Deutschen leben über ihre Verhältnisse. Sie seien zu satt und unproduktiv. Ein Zeichen für die deutsche Befindlichkeit sei der Brückentag, sagte er. Wenn donnerstags Feiertag ist, ist am Freitag niemand zu erreichen.
Tja. Und in Berlin ist ja freitags sowieso eigentlich schon immer kaum einer zu erreichen. Freitag nach eins macht jeder seins. Hat jetzt ja, ich glaube, Felix Magath war das gerade auch nochmal ausgeweitet und hat gesagt, es ist Berliner Paragraph 1, jeder macht seins und zwar immer. Aber gut, wir werden dennoch eine Brücke schlagen zu zu unserem ersten großen Thema.
Ja, so, ehe wir jetzt hier noch länger Brückenwitze machen, weisen wir darauf hin, dass heute auch schulfrei ist in Berlin, was viele auch nicht wussten. Weshalb wir aber.
Ja, wir haben Schlangen vor den Schulen, vor den verschlossenen gesehen, ja, mit Leuten, genau, die gerappelt haben.
Kinder, die davor standen. Kinder, die weinten. Ich will hier rein. Ja, aber deswegen hat uns Bildungssenatorin Astrid Sabine Busse selbstverständlich auch nichts geschickt, war auch nicht zu erreichen.
Und ja, ich weiß auch nicht, wenn wir sie erreicht hätten, ob das gereicht hätte für eine Sprachnachricht.
Vielleicht macht sie sich über die Feiertage Gedanken, ob sie noch die richtige für den Job ist.
Ja, da wird sie ein bisschen länger drüber nachdenken müssen, glaube ich.
Gut, aber Witze beiseite, lass uns mal ernsthaft in das Thema einsteigen.
Die über Quereinsteiger sprechen.
Quereinsteiger. Naja, wir haben ja nicht mal mehr Quereinsteiger in den Schulen.
Nee.
Da wird nur noch der Mangel verwaltet und die Bildungssenatorin, das muss man natürlich der Fairheit halber sagen, hat die vielen Probleme ihrer Vorgänger, der Senate, ihrer eigenen Partei geerbt.
Und die anderen haben sich nicht getraut, gehört auch dazu. Und ja, relativ offen auch gesagt, das ist kein Gewinnerthema. In den nächsten 5 Jahren wird man da nicht viel drehen können.
Ja. Insofern müssen wir Astrid Sabine Busse auch ein bisschen dafür feiern, dass sie sich das angetan hat. Vielleicht wusste sie nicht, worauf sie sich einlässt. Sie hat aber im Moment auch noch ein anderes Problem, nämlich eins, das ein bisschen in der Vergangenheit liegt. Da gibt es zahlreiche Vorwürfe, alte Zitate, die rausgekramt werden, die ein etwas, nun ja, schwieriges Verständnis von Menschen mit Migrationshintergrund zeigen.
Oder auch Verzweiflung nach vielen, vielen Jahren in Neukölln als Schulleiterin. Vielleicht rutscht einem da das ein oder andere mal raus, aber bei ihr hat man ja nicht den Eindruck, da rutscht mal was raus, sondern das ist ein relativ verfestigtes Bild, weil sie hat diese etwas abfälligen Sprüche ja nicht nur einmal von sich gegeben, sondern über die Jahre immer wieder. Und sie sagt auch jetzt nicht mal, dass sie das nicht mehr so sieht oder dass sie es vielleicht nie so gesehen hat, sondern dass sie sich heute nur ein bisschen anders ausdrücken würde.
Ja. Also vielleicht einmal zur Einordnung. Sie hatte in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung im Jahr 2009 gesagt, sie bleiben einfach untereinander. Man muss sich ja hier auch gar nicht mehr integrieren. Man nimmt das Viertel in Besitz und dann lässt man sich pampern. Und im Tagesspiegel-Interview 2022 hat sie gesagt, ich habe schnell gelernt, dass ich meine Worte mehr abwägen muss, sonst werde ich sofort kritisiert. Aber ich möchte mich nicht zu sehr darin einschränken lassen, wie ich spreche. Also geht es um die Sprache oder geht es um den Inhalt?
Naja, ich glaube, es geht vielen in der SPD inzwischen um den Inhalt. Also einige hatten das gar nicht mitbekommen, fanden das sogar, glaube ich, am Anfang relativ charmant. Endlich eine Pragmatikerin, jemand, der sich auskennt. Aber das bringt eben auch mit, dass jemand, der sich so auskennt, vielleicht auch eine Erfahrung mitbringt, die anderen relativ unangenehm ist. Aber man muss schon sagen, dieses Sie und Mann hat etwas wirklich sehr, sehr Unangenehmes und manche auch in der SPD sagen leider auch ein bisschen was Rassistisches.
Ja, zum Beispiel die ehemalige Staatssekretärin Sausan Cebli, die gesagt hat oder getwittert hat kurz darauf, die Bildungssenatorin hat nie verborgen, welches Bild sie von Arabern und Muslimen hat. Wir sind alle potenziell gefährlich, radikal und faul.
Das ist schon heftig. Ich meine, von Parteifreundin zu Parteifreundin.
Ja, aber das ist ja nicht das einzige Problem, das die Bildungssenatorin hat. Für die neue Saison, hätte ich fast gesagt, also für das neue Schuljahr, fehlen in Berlin 1000 Lehrerinnen und Lehrern. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das, wo wir seit Jahren die Lücken ohnehin nur noch mit Quereinsteigern stopfen.
Seiten- und Quereinsteigern, muss man sagen. Ja. Also Reisekaufleute, die Geografieunterricht geben, sind jetzt auch schon aufgetaucht. Also man muss aber auch sagen, dieses Problem lässt sich natürlich jetzt nicht innerhalb von 1-2 Jahren lösen. Das ist natürlich auch ein Thema der Sturheit gewesen. Also wir wollen nicht wieder zurück in die Verbeamtung, so lange bis es dann gar nicht mehr ging, weil alle eben weggegangen sind. Wir bilden hier in Berlin die Lehrerinnen und Lehrer aus. Wenn sie fertig sind, gehen sie nach Brandenburg, verdienen mehr, werden Beamte, Beamtinnen. Das war ja klar, dass das scheitern muss. Und das lässt sich natürlich jetzt ganz so schnell auch nicht drehen. Es ist auch sehr kompliziert. Es gibt Gerechtigkeitsprobleme. Da werden wir noch lange dran zu knabbern haben. Aber es ist eben nicht nur ein Berliner Thema, das Thema ist tatsächlich ja auch ein Thema für viele Länder und ich denke mal, es wird auch nicht gehen, ohne dass man pädagogische Hochschulen wieder einrichtet. Man muss dieses Thema wirklich ernst nehmen, weil das Problem mit den Quer- und Seiteneinsteigern ist ja nicht, dass die nicht motiviert wären, aber denen fehlt genau die Fähigkeit, die man dort braucht, wo Astrid Sabine Busse herkommt, nämlich in Problemgebieten. Ja? Also die pädagogischen Ansätze zu kennen, zu wissen, wie man damit umgeht, wenn man es wirklich im Brennpunkt mit richtigen, echten Problemen zu tun hat. Das kannst du eben nicht, wenn du Seiteneinsteiger bist und einen Schnellkurs in Pädagogik hinter dir hast.
Ja, und wenn wir noch was Positives sagen wollen über Frau Busse, die hat zumindest mal angefangen, die Dinge zu benennen. Ja, also das ist jetzt jahrelang hat unsere ehemalige Schulsenatorin Scheres versucht, den Mangel zu verschleiern und eben diese Zahlen versucht zu kaschieren mit eben solchen Worten wie Quer- und Seiteneinsteiger und so, um zu kaschieren, dass die Leute am Ende irgendwie gar nicht mehr qualifiziert sind. Das zumindest scheint jetzt ein bisschen besser zu sein und der Mangel soll nun besser über die Stadt verteilt werden. Also die Schulen verlieren ihr Recht auf 100% Ausstattung, damit eben nicht nur alle sich immer die Rosinen rauspicken können. Auch das wird durch die Verbeamtung möglicherweise ein bisschen besser verteilt.
Nun, aber das Schönreden in der Verwaltung ist dennoch immer noch oberstes Gebot. Ja. Also Kritik wird immer generell abgebügelt. Da bin ich mal sehr gespannt, ob sie sich da durchsetzen kann. Wir haben ja mal gefragt diese Woche im Checkpoint, sollte die SPD-Spitze, das war natürlich eine kleine Spitze, weil sich die SPD-Spitze vielleicht gar nicht so einig ist, also Franziska Giffey und Rahat Saleh, wie man damit umgehen soll. Also sollte die SPD-Spitze die Schulsenatorin im Amt halten? Die Antwort war ziemlich klar bei unseren Leserinnen und Lesern. 64% haben gesagt, nein, das bekommt Busse nicht mehr in den Griff. 28% sagen, ja, Busse wird es ihren Kritikern schon sagen. Das ist immer noch mehr, als das SPD-Wahlergebnis war. Das, man darf noch mal dran erinnern, das schlechteste seit 1945.
Aber zumindest ein bisschen repräsentativ, auch wenn wir da größere Zweifel haben müssen. Da kommen wir gleich noch dazu.
Wir haben auch die Franziska Giffey, die regierende Bürgermeisterin, mal gefragt, was sie denn so gedenkt zu tun, beziehungsweise was sie überhaupt so denkt über ihre Wahl. Und wir zitieren sie mal hier. Astrid Busse und ihre Bildungsverwaltung machen einen guten Job, sagt sie. Dass der zu den schwierigsten in Berlin gehört, wussten wir von Anfang an. Ich stehe zu meiner Senatorin und habe ein großes Interesse daran, dass die Mannschaft, mit der ich angetreten bin, hier 5 Jahre lang verantwortungsvoll ihre Aufgaben erfüllt. Wir setzen auf Gelingen, nicht auf Scheitern. Zitat, langes Zitat, Ende. Da wird ja zweierlei ziemlich deutlich. Das eine ist, dass es fast schon ein bisschen verzweifelter Versuch ist, in der Vorwärtsverteidigung da zu retten, was eigentlich schon nicht mehr zu retten ist. Weil ja die Praxis gezeigt hat, dass pragmatisch Denken allein ja nicht hilft, wenn man es mit einer Verwaltung zu tun hat, die sagt, es ist mir doch egal, wer unter mir Schulsenatorin ist. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sie da wieder runter wollen. Durchhalten lässt sich das 5 Jahre nicht.
Ja, und man muss natürlich auch sagen, für Giffey wäre das eine Katastrophe, ne? Dass es ein Risiko ist, so jemanden ohne Verwaltungserfahrung, ohne politische Erfahrung insgesamt in so ein brisantes Amt zu holen, war klar, muss auch ihr klar gewesen sein. Und da jetzt nach einem halben Jahr schon den Stecker zu ziehen, wäre natürlich auch für sie eine extreme Niederlage. Also.
Und auf der anderen Seite sitzt Raad Saleh, der gerade bei solchen Sprüchen wie die eben zitierten von Frau Busse ganz, ganz, ganz allergisch reagiert und das auch zu Recht. Wir dürfen schon erinnern, er war einer der Ersten, der das Ausschlussverfahren von Sarrazin gefordert hat, damals noch als Kreisvorsitzender in Spandau. Also da bahnt sich auch ein Machtkampf in der SPD-Spitze an.
Ja. Ja, und wie das alles gelingen soll, hätten wir, wie gesagt, Frau Busse gerne selbst gefragt, weil das aber leider nicht geklappt hat, hat Marco Fechner geantwortet, stellvertretender Vorsitzender des Bezirkselternausschusses Schule Pankow. Der hatte nämlich bei Twitter angeboten, eine Art Bildungsverwaltungsbot darzustellen. Also er schrieb, stellen Sie mir eine x-beliebige Frage und ich antworte im Stil der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Ja, das haben wir dann natürlich auch gemacht. Und hier kommt seine Antwort auf die Frage, ob Busse als Senatorin noch tragbar ist.
In der Kultusministerkonferenz haben wir uns in den letzten Jahren mit Modellversuchen auf den Weg gemacht, um herauszufinden, wie Spitzenpersonal auch in schwierigen Situationen gehalten werden kann. Auf diese wertvollen Erfahrungen greifen wir nun dankbar zurück und bauen diese aus.
Du musst mich jetzt wecken.
Klingt doch super, oder?
Er macht es nicht schlecht. Er macht es nicht schlecht. Also mit anderen Worten, er hat nichts gesagt und das ist natürlich vielsagend.
Und dann ist doch alles gut. Dann können wir in Ruhe Ping-Pong spielen.
Dann mal los.
Lorenz, was macht denn Beverly da?
Wo ist sie? Da! Heute ist Welttag des Purzelbaums. Den Weltrekord im Purzelbaum schlagen. Den hat zwar nicht Beverly inne, aber ein US-Amerikaner mit 1330 Purzelbäumen in der Stunde. Andere Wörter für Purzelbaum sind übrigens Kalabums, Kopsterbölter, Kusselkopf oder, jetzt wird's ganz gemein, Rolle vorwärts.
In Berlin können wir ja vor allem Rolle rückwärts ganz gut. Eine Rolle rückwärts machen auch die Frösche und Kröten in Brandenburg. Genialer Übergang, denn von denen gibt es immer weniger. Experten schätzen sogar, dass die Amphibienpopulation in den vergangenen 8 Jahren um 2/3 zurückgegangen ist. Den Tieren macht vor allem die Trockenheit zu schaffen. Was für ein Quark.
Quark. Sandro Schwarz soll neuer Hertha-Trainer werden, berichtet der Kicker, wird auch inzwischen bestätigt. Besonders ausgewiesen ist er durch sein Scheitern bei Mainz 05, seine Trainerkarriere bei Dynamo Moskau, wo er bis zuletzt war. Zu Beginn des Krieges in der Ukraine hatten andere deutsche Trainer ihre Position in Russland aufgegeben, Schwarz blieb. Nun wird er voraussichtlich im Sommer die Fahnen wechseln.
Und nach Berlin ziehen. Merke, wenn man in Mainz wegen Erfolglosigkeit entlassen wurde, ist man bei Hertha genau richtig. Ja, zu den guten Nachrichten. Auch in anderen Großstädten geht es politisch nicht immer skandalfrei zu. Überraschung, aktuelles Beispiel, dass Berlin im Vergleich passabel dastehen lässt. Der Fall Peter Feldmann, der SPD-Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, ist in einen Korruptionsskandal verwickelt und fiel zuletzt durch sexistische Äußerungen über Flugbegleiterinnen auf. Seine eigene Partei und die gesamte Koalition aus Grünen, Volt und FDP fordern seinen Rücktritt. Von dem Vorschlag hält er bislang selbst aber nichts.
Ja, da haben wir, wenn wir schon mal überregional gucken, noch eine andere spannende Nachricht. Sie lautet: lange Wartezeiten beim Bürgeramt. Und das ist ja für uns keine Meldung mehr, aber die ist erschienen im Tübinger Tagblatt. Und bei Tübingen rappelt's vielleicht bei dem einen oder anderen in der Erinnerung. Tübingen wird doch regiert von diesem Bürgermeister Boris Palmer, der vor seinen Berlin-Besuchen immer sagt, Vorsicht, Sie verlassen den funktionierenden Teil Deutschlands. Also, wir machen einen großen Bogen um Tübingen, landen am Checkpoint Charlie, wo die Hütchenspieler zurück sind, gerade eben beobachtet. Und warum fallen die Leute immer noch drauf rein?
Weil sie Touristen sind und nichts kapieren.
Dumm sind und so viel Geld haben.
Das hast du jetzt gesagt. Zurück zur Platte. Tesla will in Grünheide noch weiter hinaus. Ein Güterbahnhof und weitere Logistikflächen stehen auf der Wunschliste. Der Antrag zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens ist bei der Gemeinde Grünheide eingegangen. Es geht um mehr als 100 zusätzliche Hektar Fläche. Jo, und wo wir gerade bei Franziska Giffey sind, die uns ja ein Interview gegeben hat, das morgen im Tagesspiegel zu lesen ist, geführt von den Kollegen Julius Betschka und Ralf Schönball, die haben sie auch gefragt, ob sie sich denn schon auf mögliche Neuwahlen vorbereitet. Antwort: Das Berliner Landesverfassungsgericht überprüft jetzt unabhängig die Wahlen. Dann sehen wir weiter. Ich gehöre nicht zu denen, die sich jetzt schon Gedanken über den nächsten Wahlkampf machen. Wenn ich mir jeden Tag Gedanken über ein mögliches Ende mache, ist das nicht gut fürs Gemüt und auch nicht für eine erfolgreiche Arbeit.
Das ist doch schön. Aber ich finde es schon ein bisschen krass, ehrlich gesagt, wie leichtfertig fast alle Politikerinnen und Politiker, vor allen Dingen der Koalition, damit umgehen. Auch wenn man sich nochmal anschaut, wie schnell nach der Wahl eigentlich alle davon überzeugt waren, naja gut, es gab ein paar Problemchen, so nach dem Motto Folklore in Berlin, jetzt habt euch mal nicht so. Wenn man sich aber mal genau anschaut, was da tatsächlich alles schiefgegangen ist, da darf man sich als Demokrat schon mal erschrecken. Also wir flippen ja ständig durch diese mehr als 20.000 Seiten, um mal zu gucken, was in den Wahllokalen da eigentlich tatsächlich auch an besonderen Vorkommnissen aufgeschrieben wurde. Da fragt man sich schon, wie das eigentlich sein kann und vor allen Dingen auch, war das vielleicht auch schon immer so? Also sind in Berlin eigentlich Wahlen schon immer so gelaufen wie jetzt? Also da muss man sich wirklich erschrecken.
Das habe ich auch gedacht. Ich meine, wir haben ja diese 20.000 Seiten, aus denen wir jetzt in unserem Newsletter Checkpoint quasi täglich zitieren, mit den absurdesten Vorfällen. Und da hat einfach vorher, glaube ich, niemand so genau reingeguckt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt, es war eine besondere Wahl, es kam viel zusammen. Natürlich Corona, 5 Wahlen gleichzeitig, Marathon und so weiter, wir wissen es alle, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da vorher immer alles so völlig glatt gelaufen ist, oder?
Nee. Es war ja auch interessant, dass die Bezirkswahlämter versucht haben, diese Wahlberichte zurückzuhalten, also sie nicht rauszurücken, bis sie dann das Landesverfassungsgericht angefordert hat, weil das Landesverfassungsgericht gegen die Einsprüche befinden muss. Jetzt liegen diese Akten da. Und ehrlich gesagt, wenn man reinschaut, versteht man, warum sie zurückgehalten haben. Das ist wirklich schon krass. Also bis hin zu der Erklärung, wenn irgendwelche Zahlen nicht aufgehen, Wählerinnen waren verwirrt, wörtlich. Ist da wirklich alles drin, was eine 2-stündige Comicveranstaltung ohne Probleme füllen könnte? Nur, dass das tatsächlich echt passiert ist.
Ja. Apropos Comicveranstaltung, wir haben nochmal rausgesucht vom vergangenen Dienstag, als sich der Bundeswahlleiter geäußert hat in einer auch relativ denkwürdigen Sitzung zum Thema Versagen. Spielen wir mal seinen O-Ton ab.
Die gesamte Wahlorganisation in Berlin braucht dringend eine Überarbeitung. Das hat nichts mit Großstadt zu tun, nichts mit vielen Dingen. Wir haben Städte München, Hamburg, Köln, da läuft es. Wir haben in Köln sogar während der Wahl einen Bombenfund organisieren müssen, in dem die Wahllokale für 3 Stunden geschlossen und dann wieder alle informiert worden sind. Das funktioniert in anderen, hier funktioniert es nicht. Anders als die Landeswahlleitungen bin ich der Meinung, es handelt sich hier nicht um einzelne systemische Ausreißer, sondern hier scheint mir ein komplettes systematisches Versagen der Wahlorganisation zu sein. Wir sind hier in einer Bundeshauptstadt eines zivilisierten Landes. Da darf so etwas nicht vorkommen.
Tja, siehst du mal.
Lorenz, Köln mal wieder Bombe.
Köln ist mal wieder Bombe. Ja, aber ich meine, man hört ja das Erschrecken richtig raus. Ja. Ja, also der hat sich jetzt auch näher angeguckt, was da alles passiert ist. Wir haben ja 2 Ebenen. Einerseits die Bundestagswahl, bei der der Bundeswahlleiter sagt, sie muss zur Hälfte wiederholt werden. Wir haben die Abgeordnetenhauswahl auf der anderen Seite, über die entscheidet das Landesverfassungsgericht. Und ich denke mal, das kann gar nicht anders sein, als dass da in Teilen neu gewählt werden muss, mindestens in Teilen neu gewählt werden muss. Wenn man sich alleine mal anschaut, das haben wir ja auch rausgefischt aus diesen Unterlagen, da weist also das Bezirkswahlamt ein Wahllokal, das sich dort meldet und sagt, wir haben die falschen Wahlzettel. Das weist das Wahllokal an, die falschen Wahlzettel zu benutzen, nur um dann ein paar Stunden später wiederum anzuweisen, dass diese als ungültig zu werten sind. Also ehrlich gesagt, wenn ich da gewählt hätte in diesem Wahllokal, ich glaube, ich würde randalieren.
Ja, völlig zu Recht. Und vor, also was die Absehbarkeit der Sache, das hat er ja auch angedeutet, dass man das alles hätte vorher wissen können, angeht, haben wir nochmal einen zweiten Ton herausgesucht, der sich genau mit dieser Frage, gab es eigentlich genügend Wahlhelferinnen und Wahlhelfer beschäftigt.
Das ist lange und ausführlich diskutiert worden. In diesem Zusammenhang ist auch die Mehrfachbelastung in Berlin geredet worden. Und wir haben mehrfach gesagt, gibt es genügend Wahlhelfer, gibt es genügend Wahllokale, sind die barrierefrei, all diese Dinge. Jedes Mal hat die Landeswahlleiterin, die Vorgängerin von Frau Rockmann gesagt, ja, das ist alles gut vorbereitet. De facto haben wir ja in Berlin schon zwei Dinge gehabt, die ich auch noch mal in Erinnerung rufen möchte. Zunächst einmal haben wir sehr viele Leute, die sich unter Corona-Bedingungen als Wahlhelfer benannt haben, die dann abgesprungen sind. Das war also schon voraussehbar, dass es am Tag selbst zu wenig Wahlhelfer geben würde. Punkt eins. Punkt zwei ist, haben wir natürlich auch, als die Wahltermine festgelegt worden sind, ist ja unter den Ministerien die Doppel- und Dreifach- und Vierfachbelastung abgefragt worden und die Vorbereitungen. Jedes Mal ist gesagt worden, wir sind gut vorbereitet, wir haben das alles im Griff.
Ja, alles im Griff. Man darf auch nochmal daran erinnern, auch wenn natürlich der Senat nicht selber über die Stimmabgabe zu wachen hat, das ist schon klar, aber dass die Organisation funktioniert, das hängt an der Innenverwaltung. Das war Andreas Geisel, der Erste war, der hat verlautbaren lassen, dass er damit nichts zu tun hat.
Ja, und apropos genügend WahlhelferInnen, da haben wir noch eine Sprachnachricht von Sarah bekommen, die gerne mitgemacht hätte, und dann ist das passiert.
Ich selbst hatte im August schon beim Bezirksamt Mitte angerufen und mich angeboten. Ich habe auch schon Erfahrungen als Wahlhelferin und wurde dort aber sofort abgelehnt. Die meinten, sie hätten schon genug, nur noch im Bezirk Spandau würde jemand gebraucht werden. Das ist natürlich von mir sehr weit. Und haben mich aber auch nicht irgendwie nach einem Namen oder so gefragt, dass sie mich erreichen können, falls sie Ersatz brauchen, sondern sie meinten einfach, sie hätten genug und haben mich dann abgewimmelt. Und das scheint mir doch etwas komisch, wenn man jetzt hört, dass es viel zu wenig Wahlhelfende gab, vor allem zu wenig Erfahrene. Genau, das wollte ich mal loswerden. Liebe Grüße.
Stichwort Spandau fällt mir gerade ein. Hatten wir doch gerade eine schöne Ausschreibung in Spandau. Da werden jetzt Urnenträger gesucht. Die bereiten sich offensichtlich jetzt gründlich auf die Neuwahlen vor.
Ja, das ist für Spandau natürlich eine gute Weiterentwicklung der Sache in so Vorbereitung auf die nächste Wahl, die möglicherweise etwas früher kommt. Aber Spaß beiseite. Wir haben beim Bezirksamt Mitte nochmal angefragt, wie sie sich das erklären. Und da kam die Antwort vom Bezirksstadtrat Carsten Spalleck. Die Bedarfs- und Einsatzplanung wird jeweils mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf pro Wahllokal erstellt. Wenn es dann in einigen bzw. mehreren Wahllokalen am Tag selber zu spontanen Absagen bzw. Nichterscheinen von Wahlhelfenden kommt, kann dies dazu führen, dass die geplante bzw. notwendige Anzahl von Wahlhelfenden dann nicht erreicht wird.
Ja, ich meine, wenn man so knapp plant, dann darf man sich natürlich nicht wundern. Und natürlich gehört das dazu, dass man bei so einem wichtigen Ereignis, das um 18 Uhr fertig sein muss, ein Vorrat von Menschen dann irgendwie einfach auch bezahlen muss dafür, dass sie zur Verfügung stehen, einspringen zu können. Ja, also es gibt ja Ideen jetzt, die eigentlich so banal sind, dass man sich an den Kopf fasst, dass es nicht schon gemacht wird. Die CDU beispielsweise hat 10 Punkte vorgestellt, wie die nächsten Wahlen zu organisieren sind. Jeder von diesen Punkten lässt einen eigentlich daran zweifeln, dass diejenigen, die bisher Wahlen geplant haben, irgendwie auch nur ansatzweise eine Bedeutung dem beigemessen haben. Das ist das Hochamt der Demokratie. Mhm. Und es ist wirklich so verwahrlost damit umgegangen worden, dass man sich nur empören kann. Und dann fragt man sich natürlich, lernen die denn vielleicht wirklich mal was daraus? Auch dazu hat ja Franziska Giffey am Ende unseres Interviews noch was gesagt. Nämlich, sollte es wirklich zu Neuwahlen kommen, müssen diese sehr gut organisiert sein. Sowas darf nie wieder passieren. Vielleicht ein Gute-Wahlen-Gesetz à la Berlin?
Zumindest hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass was schiefgelaufen ist und nächstes Mal besser werden wird. Insofern schließen wir mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
Einen Moment bitte. Wir sind gleich für Sie da.
Und wir wissen ja, Berlin hat für uns immer noch einige Überraschungen parat. Und wir haben heute nur noch eine, nämlich eine Überraschungssprachnachricht von Kati.
Hallihallo, ihr Lieben. Liebe Grüße aus Niedersachsen. Ich bin Kati und geboren in Berlin-Charlottenburg. Mein Mann und ich sind endlich mal wieder in Berlin, und zwar vom 4.6. bis zum 7.6. und schauen uns Rammstein im Berliner Olympiastadion an. Unsere Frage ist jetzt, außer dieses geile Konzert, was gibt's denn in dieser Zeit noch Cooles zu erleben? Vielleicht auch so ein paar kleine Geheimtipps. Ich bin gespannt auf eure Ideen und vielen lieben Dank schon mal, dass ihr mir immer so ein kleines Stück Berlin hier nach Niedersachsen schickt. Das ist echt total toll. Ja, ganz liebe Grüße und bis dann.
Tja, was soll man dazu sagen? Also erstmal war ich ein bisschen enttäuscht, dass beim Tourneeauftakt Rammstein ein Konzert abgebrochen hat, weil es geregnet hat. Das kam mir ein bisschen verweichlicht vor. Also, was kann man machen in der Zeit? Man könnte als Fan von militärischem Auftreten den Bändlerblock besuchen.
Ja, das ist natürlich immer eine schöne Sache. Mhm. Wobei, der wird auch oft, ist oft gesperrt wegen Kranzniederlegung und so, muss man sich vorher informieren. Hast du nachgeschaut?
Was gibt's noch? Die Angela Merkel-Ausstellung im Deutschen Historischen Museum zum Beispiel.
Ja. Fotos von Herlinde Kölbel.
Das ist gut.
Das sind echt coole Fotos. Haben wir auch schon einige bei uns im Tagesspiegel gedruckt. Kann man empfehlen.
Ja, sollte man noch hingehen.
Ansonsten kann man natürlich einfach mal zum Beispiel auf den Drachenberg oder auf den Teufelsberg hochgehen, sich die Stadt von oben angucken.
Das kann man machen.
Geht immer. Ich weiß nicht, ob das noch ein Geheimtipp ist.
Es gibt keine Geheimtipps mehr in Berlin.
Das stimmt. Außer die, die wir nie sagen, weil wir wollen, dass sie geheim bleiben.
Meine
oder?
Inselbrücke ist noch ein Geheimtipp.
Stimmt. Ja, aber
da, am historischen Hafen. Ja. Nur 22 Google-Bewertungen.
Ist ja, passt ja auch zum heutigen
Brückentag. Aber 4,9 Sterne passt zum heutigen Brückentag und damit schlagen wir doch
eine Brücke zum Ende. Und es sind ja auch noch 2 Wochen bis zum 4.6. Also vielleicht fällt uns da noch was ein für Kathi. Vielen Dank jedenfalls, dass du uns eine Nachricht geschickt hast.
Und viel Spaß.
Viel Spaß im Olympiastadion. Bei Rammstein. Dann, ja,
aber wenn im Olympiastadion schon mal endlich wieder was los ist.
Stimmt, volle Hütte. Wobei zuletzt war jetzt nicht so schlecht.
Aber die Stimmung?
Ist im Keller. Nun gut, da wollen wir jetzt nicht nochmal ansetzen. Wir wünschen allen ein schönes Wochenende und toll, dass ihr trotz des Brückentags zugehört habt, wo alle anderen abgetaucht waren. Das war's für heute von Berliner und Pfannkuchen. Mein Name ist Anke Mürre und mit dabei war heute Lorenz Marold. Redaktion Joana Voss und Nora Weiler, Recherche Lotte Buschenhagen, Produktion Andreas Deile, der Apparat, und wir hören uns hier am Montag wieder. Bis dahin.
Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus. Als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren. Wir freuen uns auf euch.
Der Tagesspiegel. Aus der Welt. Aus der Weltstadt.